Deutschlandfunk Börse.
SAP plant Stellenstreichungen dazu. Und jetzt ist die Frage an unseren Börsenreporter Samir Ibrahim in Frankfurt. Wie kommt das denn an der Börse an?
Naja, vor allen Dingen der etwas gedrückte Ausblick, der kommt nicht so gut an. Die SAP-Aktie an den DAX Schluss gerutscht, 3,7% verliert sie aktuell. Qualtrics übrigens kam ja eben auch kurz zur Sprache, ist ja nun auch ein Stück weit an der Börse. 31% geht da die Aktie nach oben, weil man das eben begrüßt, dass die Teile eben verkauft werden sollen. Aber SAP mit diesem Jobabbau reiht sich ja, wir haben es gerade eben ja auch schon gehört, in eine Riege ein großer Technologiekonzerne, die halt in erheblichem Umfang auch Personal abbauen. Stellt sich natürlich die Frage, was ist da los? Und das wollen wir klären mit Frank Rotauge von ARP Capital, der hier neben mir sitzt. Ja, haben sich die Konzerne, wie es hier auf dem Parkett schon hieß, in der Euphorie wegen des Corona-Schubs in den letzten Jahren übernommen?
Ich würde nicht sagen übernommen, aber der Fokus lag sehr stark auf Wachstum und dazu benötigt man Mitarbeiter und dann hat man Mitarbeiter aufgebaut. Und gerade im letzten Jahr war es ja dann so, dass es ein sehr schwieriges Aktienjahr war. Und dann haben plötzlich viele Investoren gesagt, die Kurse fallen, alle, wir verlieren viel Geld. Lohnt sich das denn auch alles, was ihr da macht mit den ganzen Mitarbeitern? Insofern würde ich sagen, der Auslöser für das war bei vielen Unternehmen das Gleiche, nämlich das Hinterfragen von Seiten Investoren, macht das alles Sinn?
Da habe ich heute einen schönen Vorwurf gelesen, die hätten in den letzten Jahren Geld ausgegeben wie Rockstars in den 80ern.
An manchen Enden ist das auch nicht falsch. Ja, man hat viel Geld in neue Geschäftsmodelle gesteckt. Und nicht alle dieser neuen Ideen führen dann auch zum Erfolg. Und dann muss man halt irgendwann auch mal sagen, okay, das hat sich jetzt nicht bewährt. Da gibt es kein richtiges Geschäftsmodell. Da müssen wir drüber nachdenken, ob wir da was anderes machen. Gutes Beispiel ist zum Beispiel Alexa bei Amazon.
Ja, das wollte ich gerade nachhaken. Die Unternehmen stehen also sozusagen alle vor dem gleichen Problem, die Aktionäre meutern. Ist das denn von Unternehmen zu Unternehmen auch unterschiedlich, was da genau zur Debatte steht?
Das ist es auf jeden Fall. Da hat jedes Unternehmen seine eigenen Themen. Die einen haben vielleicht zu viel in Projekte, da läuft das Kerngeschäft nach wie vor, aber die haben zu viel in Projekte gesteckt, die vielleicht sich nicht so entwickeln. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die haben vielleicht sogar grundsätzliche Probleme. Also ich würde das zum Beispiel bei Metaverse so sehen, die einfach, wo mit TikTok in chinesischer Konkurrenz sehr viel stärker geworden ist und wo man sich da auch eine Wettbewerbsfrage stellen muss. Also die Konsequenzen sind sehr individuell. Der Auslöser ist bei vielen vielleicht doch der gleiche, nämlich Druck von der Aktionärsseite nach schwacher Aktienperformance.
Einer Ihrer Kollegen hat heute Morgen in einem Briefing geschrieben, das Ende der Fahnenstange sieht er noch nicht erreicht. Also der Schrumpfkurs dürfte noch weitergehen. Wie lange denn?
Ich bin da nicht so pessimistisch. Ich glaube, dass die meisten Unternehmen in diesem Jahr Abbau umsetzen werden und es dann auch für viele erledigt ist. Wie gesagt, nicht für alle, weil für die strukturelle Themen haben, da wird es weitergehen. Aber das hat man auch häufig auf der Bankenseite gesehen. Da gibt es so einen Abbauzyklus, dann hat man die Ziele erreicht, die Erträge stabilisieren sich wieder und dann dreht sich das Ganze auch wieder um und man die Stellen wieder ein. Ich bin da nicht so pessimistisch.
Ja, dann fragen wir mal hoffnungsvoll, gibt es denn ein Comeback?
Ja, ich glaube, wenn man die Arbeitsplatzseite ansieht, ja. Wie es auf der Aktienseite antrifft, dann kommt ein Fragezeichen hinzu, weil einfach die Technologieaktien, wo man die Gewinne sehr weit in der Zukunft erwartet, bei deutlich gestiegenen Zinsen nicht mehr so attraktiv sind, wie sie vorher waren.
Ja, also wenn wir auch wüssten, wie die Aktienkurse sich entwickeln, würden wir beide nicht hier sitzen. Das war Frank Rotauge. Herzlichen Dank für diese Einschätzung von ARP Capital.
Ja, vielen Dank von unserer Seite. Ja, Herr Ibrahim, SAP ist ja auch ein Schwergewicht. Im DAX ist das jetzt heute tonangebend?
Ja, bremst den DAX insgesamt aus. Also grundsätzlich gab es eigentlich recht positive Aktienkurse bei den meisten Unternehmen. Aber SAP wie so ein Bremsanker, der DAX jetzt bei 15.093 Punkten. Das ist ein minimales Plus von 11 Punkten, also quasi unverändert zu gestern.
An der Spitze der Gewinner heute der Labortechnikausrüster Sartorius. Was ist da der Hintergrund?
Ja, hier spürt man ja grundsätzlich das nahende Ende der Corona-Pandemie. Sartorius war einer der großen Gewinner in der Pandemie. Laborausrüste, klar, das wurde gebraucht. Das war wie eine Sonderkonjunktur. Das Geschäft wird jetzt schwieriger, aber der mittelfristige Plan des Unternehmens bis 2025, der verspricht wieder mehr Gewinn. Und das ist ein Optimismus, der an der Börse natürlich grundsätzlich immer gut ankommt. Diese Aktie beispielsweise mit 3,5% im Plus.
Der Elektroautobauer Tesla hat gestern spätabend Rekordzahlen vermeldet. Darauf schauen wir gleich noch ein bisschen genauer, aber schon mal vorab. Wie sind die Reaktionen darauf?
Grundsätzlich positiv, ein bisschen auch irritiert. Also der Rekordgewinn kommt natürlich gut an, vorbörslich, jetzt bevor die US-Börsen aufmachen, an der Nasdaq 7% im Plus. Die Warnung vor einer Rezession in den USA, die das Geschäft erschweren würde durch Firmengründer Elon Musk, die irritiert hier ein bisschen. Allgemein geht man ja grundsätzlich davon aus, so schlimm wird es eben speziell in den USA nicht. Elon Musk spielt deshalb hier mit seinen Warnungen ausnahmsweise heute einmal keine Rolle.
Und dann der abschließende Blick auf Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro-Kurs etwas gestiegen, liegt jetzt über einem $1,09, konkret bei einem $1,0902. Die Umlaufrendite leicht gestiegen auf 2,17% und der Goldpreis etwas zurückgekommen auf $1,936 je Feinunze.
Vielen Dank, Samer Ibrahim von der Frankfurter Börse. Und jetzt kommen wir auf Tesla zu sprechen, den US-Elektroautobauer. Die Zahlen für das vierte Quartal und damit die Gesamtbilanz für 2022 wurden gestern Abend bekannt gegeben. Und herausgekommen ist, dass Tesla seinen Gewinn gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt hat. Mit 12,5 Milliarden Dollar. So viel hat der Konzern bisher noch nie verdient. Und das trotz Inflation, Rezessionssorgen und, wie Elon Musk in einer Telefonkonferenz betonte, auch trotz steigender Zinsen und Lieferschwierigkeiten. Darüber habe ich mit dem Automobilexperten Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management an der FH Bergisch Gladbach gesprochen und ihn vor der Sendung gefragt, wie das zu erklären ist, dass Tesla trotz allem so gut dasteht.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Tesla eine sehr günstige Kostenstruktur hat, die sie eben mit dem klassischen Model 3 und Model Y eben aufgebaut haben und schaffen eben dieses Wachstum relativ schnell zu realisieren. Zwar wurden die selbst gesteckten Ziele von plus 50% nicht erreicht, aber immerhin plus 39% und mit 1,37 Millionen verkauften Fahrzeugen sind sie mit Abstand der Hersteller, der am meisten Elektrofahrzeuge verkauft.
Die Eskapaden von Tesla-Chef Elon Musk im Zusammenhang mit der Übernahme von Twitter, auch die hohen Kosten, die damit verbunden waren, 44 Milliarden Dollar, dazu viele Klagen und Gerichtsverfahren, die Elon Musk generell noch beschäftigen. In den Zahlen schlägt es sich ja offensichtlich nicht nieder oder wären die sonst noch viel besser ausgefallen?
Ja, ich glaube schon, dass die großen Probleme rund um Twitter Tesla belastet haben, das Image von Tesla belastet haben. Es ist ja so, dass Tesla und Elon Musk quasi gemeinsam betrachtet werden. Elon Musk steht für Tesla und jetzt eben auch für Twitter. Und Twitter, das ist doch bei verschiedenen Gruppen, die Tesla im Prinzip schätzen, sehr, sehr schlecht angekommen. Ich glaube, es gibt schon einige sehr liberal eingestellte Tesla-Anhänger, die sehr irritiert sind, ob des Kurses von Elon Musk bei Twitter. Und das ist sicherlich für manche Kundengruppen jetzt auch ein No-Go bei der Wahl eines Autos von Tesla.
Aber die deutschen Autobauer können davon jetzt nicht profitieren?
Im Moment leiden die deutschen Autobauer noch stärker als etwa Tesla und chinesische Autobauer Lieferkettenproblemen. Sie hätten mehr verkaufen können, wenn sie mehr Teile gehabt hätten, wenn sie die Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge auch bereits ausgebaut hätten. Hier hinkt man ein Stück weit hinterher und große neue Player neben Tesla ist es eben auch chinesische Konzern BYD, haben im Elektromobilitätsbereich große Marktanteile bereits erobert.
Sie haben schon gesagt, Tesla verkauft immer noch die meisten Elektroautos. Wie ist denn insgesamt die Wettbewerbssituation?
Wir sehen, dass Tesla 1,37 Millionen Fahrzeuge verkauft. Volkswagen, der Gesamtkonzern, liegt bei rund 550.000 Fahrzeuge. Mercedes und BMW sind zwar stark gewachsen, aber liegen doch relativ weit in der Rangliste zurück. Also das Thema Elektromobilität mit den Lieferkettenproblemen hat Tesla weniger belastet als andere. Übrigens auch weniger bei BYD, dem zweiten in der Absatzrangliste mit rund 950.000 verkauften Elektrofahrzeugen.
Wie schätzen Sie es ein? Verlieren die deutschen Autobauer diese Marktanteile in China, aber auch auf dem heimischen Markt dauerhaft?
Ich glaube, dass tatsächlich mit der Elektromobilität auch die Rangliste, Akteursstrukturen neu definiert werden. Und die deutschen Autobauer müssen schon aufpassen, dass sie ihre starke Stellung, die sie beim Verbrennungsmotor hatten, nicht im Zeitalter der Elektromobilität jetzt verlieren. Ich glaube, alle deutschen Autobauer haben die Zeichen der Zeit erkannt. Man ist ein bisschen spät gestartet, aber man kann ganz zuversichtlich sein, weil man das Thema erkannt hat, dass man hier in den nächsten Jahren wieder nach vorne rücken kann.
Einschätzungen des Automobilexperten Stefan Bratzel. Heute hat die Gewerkschaft IG Metall in Frankfurt ihre Jahresbilanz gezogen, aber nicht der Rückblick auf das vergangene Jahr war das, wo alle genau hingehört haben, sondern was der im Herbst ausscheidende IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann und seine Stellvertreterin Christiane Benner zum anstehenden Wechsel an der Spitze sagen würden. Mischa Erhardt hat da auch genau hingehört.
Noch ist es Jörg Hofmann, bei dem an der Spitze der IG Metall alle Fäden zusammenlaufen und neue Fäden gesponnen werden. So etwa sein Vorschlag im Dezember, die Satzung der Gewerkschaft zu ändern. Demnach künftig kein erster und zweiter Vorsitzender mehr, sondern ein Team. Und ein um 2 auf 5 Mitglieder verkleinerter Vorstand.
Die IG Metall wird an der Spitze schmaler, in der Breite unserer Region stärker. Das ist die Logik der aktuell diskutierten Vorschläge zu einer Neuverteilung der Ressourcen und Neugestaltung unserer Führungsstruktur,
sagte Jörg Hofmann heute am Gewerkschaftssitz in Frankfurt. Beim Gewerkschaftstag im Oktober wählen die Delegierten eine neue Führung. Die müsse eine Antwort geben können auf die drängenden Themen der Zeit, etwa einer sozial-ökologischen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft oder dem Fachkräftemangel. Dabei wäre die jetzige zweite Vorsitzende Christiane Benner die erste Frau an der Spitze der weltgrößten und männerdominierten Einzelgewerkschaft. Bislang rückte der zweite Vorsitzende quasi automatisch an die Spitze der IG Metall auf. Ausgerechnet bei diesem möglichen Wechsel hin zu einer Frau aber könnte eine Doppelspitze kommen, mit einem Mann an Benners Seite, was für Diskussionen innerhalb der Gewerkschaft sorgt und nicht nur unter Gewerkschafterinnen.
Diese Diskussion, die gibt es auch von den Männern. Und ich finde es eigentlich gut. Wir haben dort einen sehr, sehr offenen Diskussionsprozess im Moment, wo wir abwägen. Und ich sag mal, ist nicht die Zukunft von modernen Organisationen auch eher in einer Führung, in einer Teamkonstruktion? Und das ist das, was wir im Moment ausloten. Die Herausforderungen sind einfach verdammt komplex, die wir im Moment haben.
So Christiane Benner. Auf Nachfrage unterstrich Benner, dass sie sich ein Team durchaus vorstellen könnte. Wäre das nicht der Fall, würde sie nicht dafür werben. Inhaltlich will sich die Führung der IG Metall in diesem Jahr für eine möglichst sozial ausgewogene Transformation der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit einsetzen. Zudem müsse man die Transformation auch so gestalten, dass das vorhandene Potenzial an Fachkräften genutzt wird, wozu Anstrengungen und Investitionen in Aus- oder Umbildung vonnöten seien. Hier fordert die IG Metall mehr Bildungsteilzeit, wo die Arbeitszeit zugunsten von Aus- und Weiterbildungen reduziert wird, und mehr Qualifizierungsgeld, als das die Bundesregierung gerade plane. Christiane Benner fordert dabei auch, SchulabgängerInnen besser auf Ausbildungen vorzubereiten. In Deutschland gäbe es 2,3 Millionen junge Menschen im Alter zwischen 20 und 34 Jahren, die keinen Berufsabschluss haben, kritisierte Benner.